Wer hat Kerm? Wer hat Kerm? Wer hat Kerm? Und jetzt die wichtigste Frage. Wer ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel? Um ihn geht's. In seinem Namen feiern wir diesen Kerngottesdienst heute Morgen in unserer wunderschönen St. Nikolauskirche. Ich freue mich, dass an unserer Kerm auch die Erntekrone hängt, wunderschön anzuschauen und uns erfreut und wie so vieles hier in unserer Kirche. Herzlich willkommen euch Gölkerer und Ortsburschen. Gleich am Anfang einen herzlichen Dank allen, die mitwirken bei unserem Kerngottesdienst, zum Beispiel bei der Schriftlesung. Danke, Martin. Das Geld, das heute als Kollekte eingesammelt wird, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Es ist vor der Predigt, wird es eingesammelt. Unmittelbar vor der Abendmahlsfeier sprechen wir miteinander ein Beichtgebet. 707, das erste im Gesangbuch. Und wir feiern das Abendmahl wie früher in der klassischen Form, hier vorne am Altar, aber nicht so dicht am Altar, sondern wenn sich ein Halbkreis bildet, dann fängt der hier an und dann geht es rum, soweit einfach ihr bequem nebeneinander stehen könnt und wie gesagt dann eben in mehreren Durchgängen. Ich gebe den Kelch beim Trinken in die Hand. Jeweils vier Personen nutzen einen Kelch, der von mir dann vorm Reichen weitergedreht wird, aus hygienischen Gründen. Es ist auch möglich, die Hostie in den Kelch einzutauchen. Soweit die Erläuterung zum Abendmahl. Liebe Burschen, liebe Gölkerer, liebe Gemeinde, die gibt es ja auch noch, sind ja doch miteinander. Heute am Kirchweih-Montagsgottesdienst geht es um, ich habe es am Freitagabend schon gesagt, um Durst. Genauer, es geht um unseren Durst nach Leben. Um unsere Sehnsucht nach dem wahren, glücklichen Leben. Immer eine spannende Frage. Und ich bin überzeugt, wer nicht nur oberflächlich dabei ist, sondern echt interessiert, wird davon sehr viel profitieren. Ganz sicher hat das Thema Durst nach Leben auch zu tun mit dem Inhalt des ersten Liedes, das viele von uns von früher her kennen, aus dem Gesangbuch Nummer 645, ins Wasser fällt ein Stein. Das singen wir alle drei Strophen.
Du brauchst dich nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand. Gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand.
Wenn wir beten, bitte ich darum, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger Gott, unser Schöpfer, stehend ehren wir dich. Und wir sagen dir Dank für unser Leben, für Kräfte und Gesundheit und alles Gute, was du uns schenkst. Es ist viel mehr, als was wir wahrnehmen. Und danke für unsere St. Nikolauskirche, dass du uns hier die größere Dimension erschließen willst, die uns einen Halt und eine Hoffnung gibt, die nicht von dieser Welt ist. Lass uns hier für unsere Zukunft eine lebendige Hoffnung in schwierigen Zeiten gewinnen, genau an den Punkten, wo es vielleicht am meisten in unserem Leben wehtut. Darum bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, der uns die Brücke zu dir gebaut hat. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, wir hören die Schriftlesung. Martin, darf dich gerne bitten, nach vorne zu kommen.
Was ist wahres Glück in den Augen Gottes? Und was führt uns nach dem Urteil Gottes ins Unglück? Hören wir, was dazu in der Bibel, genauer im Psalm 1, dazu gesagt wird. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Der Gott, der unbedingt möchte, dass unser Leben ein starker Baum ist, mit guten Früchten, zu diesem Gott bekennen wir uns jetzt miteinander. Ich bitte darum, dass wir zum Glaubensbekenntnis uns erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied und sammeln dabei den Klingelbeutel. 419, die Strophen 1 bis 5, Hilf Herr meines Lebens.
ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an mich selber bin. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
Ich finde es so schön, dass wir hier in unserem Gotteshaus so ein Lied singen können. Man singt es, glaube ich, sonst kaum. Die Bitte, hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Ich erzähle uns heute eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Ich erzähle von einer Frau, die hat zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren im Landstrich Samarien gelebt. Das ist so das Gebiet zwischen dem See Genezareth in Galiläa und dem Toten Meer weiter unten in Judäa, Samarien dazwischen. Um Wasser ins Haus zu bekommen, musste man damals außerhalb des Dorfes an einem Brunnen Wasser schöpfen. Da haben wir es viel bequemer. Wir haben einen Wasserbeschaffungsverband. Wir gehen zum Wasserhahn und drehen auf und alles easy. Und sie musste nicht nur hinlaufen mit dem schon schweren Krug, sondern den vollen Krug den ganzen Weg wieder zurück tragen. Sie geht um die Mittagszeit dahin. Da ist es eigentlich besonders heiß. Man fragt sich, warum geht die da hin? Geht mir nicht besser abends. Also um die Mittagszeit, da trifft sie aber an diesem Brunnen jemanden, den sie nicht kennt. Ihr Fremd, nämlich Jesus. Der bittet sie um Wasser. Sie gibt ihm zu trinken. Sie sieht ja, der hat nichts zum Schöpfen. Und dann sagt Jesus zu ihr: Ich kann dir ein solches Wasser geben, dass du nie wieder Durst hast. Die Frau denkt sich, wow, so ein Wasser will ich haben. Dann spare ich mir ja die ganze Arbeit. Aber Jesus geht es um mehr als Wasser. Ihm geht es um die Frau und ihre Seele. Es geht um Lebensdurst. Auch unsere Seele kann durstig werden. Das zeigt sich im Gefühl, da muss es doch noch mehr geben im Leben. Und das Wort dafür ist Sehnsucht. Unsere Seele sucht nach mehr. Nur was genau dieses Mehr ist, das lässt sich gar nicht so einfach sagen. Man weiß nicht genau was. Und interessant ist, dass diese Sehnsucht, dieser Lebensdurst auch das eines der ganz wichtigen Motive ist, der großen Werke der Literaturgeschichte. Ich möchte nur zwei Namen nennen und da könnte man noch viel mehr drüber erzählen. Ich nenne Augustinus, der seinen Lebensdurst exzessiv ausgelebt hat, bevor ihm etwas das Meer begegnet ist. Ich nenne Goethe und seinen tragischen Helden Faust, der gerne in die Situation käme, dass er sagt, oh, das ist so herrlich jetzt. Verweile doch, du bist so schön. Also erfüllte Sehnsucht. Also das wirkliche Leben müsste etwas sein, wo ich an einem Punkt komme, wo ich total glücklich bin und gechillt sagen kann, jetzt fehlt mir nichts mehr. Wir alle haben so unsere eigenen Strategien, unseren Lebensdurst stillen zu wollen. Jeder, wir alle, wie wir hier sind. Eine dieser Strategien jedenfalls hatte die Frau am Brunnen damals schon, als es zu dieser Begegnung kam, zur Genüge ausprobiert gehabt. Ihre Strategie war eine mit Romantik und Wärme erfüllte Liebe. Sie hatte sich gesagt, wenn ich nur den passenden Partner finde, meinen Seelenverwandten, dann findet mein Herz endlich Ruhe. Jetzt bin ich noch halb, aber wenn ich den Menschen gefunden habe, der mich vervollständigt, dann fühle ich mich ganz. Dann ist mein Lebensdurst gestillt. Und eines Tages findet sie tatsächlich einen wunderschönen, attraktiv aussehenden jungen Mann, ihren Seelenverwandten, und eine große Traumhochzeit wird gefeiert. Aber eines Nachts liegt sie wach im Bett und macht sich Gedanken und denkt sich, warum komme ich nicht zur Ruhe? Sie merkt, der Lebensdurst ist immer noch da. Und sie fragt sich noch, vielleicht ist dieser eine Mann, der jetzt gerade neben mir liegt, ja gar nicht der Richtige. Also sucht ihr Herz weiter. Sie verliebt sich eines Tages erneut. Sie heiratet erneut. Und nach einer gewissen Zeit, dann meldet sich die schmerzhafte alte Sehnsucht wieder. Also heiratet sie ein drittes Mal. Und dann heiratet sie noch ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Aber die Seele bleibt vor Sehnsucht irgendwie trocken. Es gibt einen sechsten Anlauf, ein neuer Mann, aber diesmal heiratet die Frau gar nicht erst, weil sie völlig desillusioniert ist, was Liebe und Romantik angeht. Sie hat gemerkt, ihre Strategie führt nicht zum Ziel. Der Lebensdurst bleibt ungestillt. Zurück bleibt eine innere Leere in ihrer Seele. Ich denke, jeder Mensch hat so seine eigene Strategie, den Lebensdurst stillen zu wollen. Es muss nicht so sein wie bei dieser Frau. Es kann auch der Beruf sein. Wenn ich mir sage, wenn ich mein Karriereziel erreicht habe, wenn ich das geschafft habe, dann geht diese innere Leere weg. Ich kann meine Familie zu einer Strategie machen, den Lebensdurst zu stillen und mir sagen, wenn meine Kinder ein glückliches und erfülltes Leben haben, wenn meine Kinder zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden, weil dann weiß ich, all die Mühe, all den der Einsatz hat sich gelohnt und dann ist meine Seele auch zufrieden. Ich kann auch meinen Körper so zu einer Strategie machen, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, wenn ich in einem halben Jahr 20 Kilo weniger wiege und dann Sixpack habe, dann fühle ich mich wohl, dann ist diese Leere nicht mehr da, dann weiß ich, ich kann endlich zufrieden mit mir sein. Ich kann Anerkennung zu meiner Strategie machen. Wenn andere Menschen mich wertschätzen, dann, wenn andere Menschen hoch von mir denken und sprechen, was Gutes jedenfalls denken, dann weiß ich, der Lebensdurst geht weg. Aber am Ende, das erleben sehr viele zahllose Menschen, ist doch diese Sehnsucht, das wirkt so wie salziges Meerwasser. Und Meerwasser trinken macht am Ende nur noch durstiger. Das Trügerische bei all den Strategien ist, das läuft meistens alles unbewusst ab. Doch eine Möglichkeit zu sehen, welche Strategie meine Seele wählt, den Lebensdurst zu stillen, ist, dass ich auf meinen Triggerpunkt schaue. Ich habe Auf jeden Fall, seit ich vor einem guten Jahr meinen Fuß gebrochen hatte, bin ich noch sensibler geworden für das Thema Triggerpunkte, also Schmerzpunkte. Ein Physiotherapeut hat gesagt, du musst deine Triggerpunkte finden. Da hat er mal draufgelangt, oh, es tut weh, aber der Schmerz lässt dann nach. Also, okay, könnte das ein Weg sein? Wenn ich auf meinen Triggerpunkt schaue, jeder von uns hat ja mehrere oder einen Triggerpunkt in der Seele. Irgendein Thema, irgendein Schmerz, der mehr wehtut als anderes. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wehtun, unsere Seele wehtun. Aber viele haben so einen Punkt, der tut nochmal mehr weh als anderes, wenn wir darüber nachdenken, wenn andere uns auf etwas ansprechen, wo wir besonders empfindlich sind. Und oft ist genau dieser Punkt ein Hinweis auf die Strategie unserer Seele, ihren Lebensdurst zu stillen. Also wenn jemand süchtig auf irgendetwas wird, dann hat es zu tun mit irgendeinem Triggerpunkt, mit irgendeinem Schmerz. Und das macht Jesus mit dieser Frau. Er redet mit ihr über ihren Triggerpunkt und damit auch über ihre Strategie, den Lebensdurst zu stillen. Er ist ihr ja noch fremd. Er spricht sie direkt an und fragt ganz unbefangen und doch irgendwie, wir spüren bestimmt bald, das hat alles seine unglaublich positive Seite, wenn Jesus sich, man würde heute sagen, gefühlt übergriffig verhält. Er fragt, wo ist dein Mann? Und die Frau sagt, ich habe keinen. Und Jesus sagt, ja genau, du hast keinen, du hattest mehrere. Und das hat alles so nicht geklappt. Und dann reden sie darüber. Und während ich die Geschichte in Johannes 4 lese, ich verstehe es, dass die Frau dann ausweicht und es verdrängt. Und sie weicht sogar auf religiöse Themen aus. Kann man auch auf religiöse Themen ausweichen. Ich habe in der Kernpredigt der Kernzeitung gelesen. Ich muss ja mit dem Stehen ein bisschen vorsichtig sein, noch weil ich noch in der Genesungsphase bin, habe ich die Kernzeitung gelesen. Da habe ich gelesen, Trump, Putin, oh, reden wir lieber über was Angenehmeres, Lustiges. Also auch, ja, es ist auch, sind Themen, die uns ratlos machen, offen und ehrlich gesagt. Und wie ist es bei Jesus? Also Jesus weiß genau, wann er mit uns reden will über die Punkte, die wir gerne verdrängen, wo wir am meisten getriggert werden, wo unser Durst nach Leben besonders wehtut, wo wir Enttäuschungen erlebt haben. Warum macht das Jesus? Ist es nicht unangenehm? Weil er wie ein sehr guter Arzt, und an der Stelle ist der Vergleich richtig passend, wie ein sehr guter Arzt dann auch weiß, wie er unsere Seele heilen kann. Unsere Seele, wenn wir nur dazu offen genug sind und bereit genug sind. Er macht nämlich ein großes Angebot und sagt, vertraue mir. Du kennst mich vielleicht nicht so gut, aber vertraue mir. Bei mir läuft deine Strategie nicht mehr ins Leere. Bei mir findet deine auch durch viele Enttäuschungen und Frustrationen belastete Seele das, was sie sucht. Und man denkt sich, kann man das wirklich ernst nehmen? Kann man Jesus wirklich so vertrauen? Wie können wir wissen, dass Jesus wirklich vertrauenswürdig ist? Die Bibel sagt, dass Jesus unser Schöpfer ist. Also nicht nur historische Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern die Bibel sagt, der Horizont weit aufgerissen. Das sagt er mal zu seinen Zeitgenossen und die verdrehen nur die Augen. Das sagt Jesus. Ehe euer Urvater Abraham war, noch länger zurück, war ich schon da. Bei der Schöpfung, Also, er hat uns gemacht, darum weiß er natürlich auch, was uns fehlt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man damals Jesus begegnet ist, hat man auch in die Augen verdreht und gesagt, und der, das ist doch ein normaler Mensch wie ich und wir. Und was? Und der ist da was Besonderes und der weiß mehr, der weiß. Die Bibel sagt, ja, er weiß, was unsere Seele braucht. Und die Bibel sagt, dass Jesus vom Himmel gekommen ist, hinein in unser, in mein Durcheinander, um uns durch seinen Tod am Kreuz mit Gott und mit uns selbst und miteinander zu versöhnen und unsere Triggerpunkte zu heilen. Der Triggerpunkt der Frau war, dass sie eine fünffach geschiedene Frau, und zwar eine enttäuschte und einsame Frau war. Jesus sieht es, er hat voll das Mitleid und er sieht aber auch, dass es Hilfe gibt. Und sie sitzt also in der Mittagssitze allein da, weil sie doch den anderen Menschen aus dem Dorf nicht begegnen will. Sie wollte ihnen aus dem Weg gehen. Sie hatte Angst davor, was alles die anderen Leute wohl an verletzenden Worten vielleicht, so Nebenbemerkungen, ihr an den Kopf werfen könnten, ganz zu schweigen davon, was sie über sie sagen und erzählen über diese fünffach geschiedene Frau. Aber Jesus, der Stellvertreter des heiligen Gottes, ist ganz anders. Er will bei dieser durch eigene und fremde Schuld verletzten Frau sein. Er will ihre verletzte Seele heilen und ihren Lebensdurst stillen. Gott sei Dank, er kann es auch. Ich weiß nicht, wo du und ich unsere Schwierigkeiten haben, Jesus zu vertrauen. Das würde ich sagen, das ist das Lebenselixier von Kirche, dass Jesus das Thema ist. Dieser Jesus. Man kann viele Traditionen vergessen. Aber dieses Thema, das verdient Tradition, lebendige Tradition, Glaubenstradition. Vielleicht sagst du, ich bin kein so religiöser Typ oder ich habe es noch nicht aufgegeben, allein klarzukommen mit den Punkten, die mich triggern. Wie auch immer, Jesus kann jede Mauer durchbrechen, um bei dir und mir zu sein. Und er weiß, nur bei ihm wird unser Lebensdurst gestillt. Er rennt nicht gewaltsam verschlossene Türen ein. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass Jesus so voller Liebe ist, dass er darauf wartet, dass wir sagen, okay, schlimmer als die Wüste meiner Seele, schlimmer als die Leere meiner Seele, die Dürre kann es eigentlich nicht mehr werden. Ich mache das einfach. Ich bete, Jesus, ich brauch's, dass du meinen Lebensdurst stillst. Bitte mach was. Weiß kein Mensch außer mir. Ich sag's zu dir direkt. Vielleicht ist es heute für dich dran, jetzt gleich zu sagen, nach dieser Predigt im Herzen, Jesus, ich bitte dich, gib mir lebendiges Wasser. Bitte gib mir das, was meine Seele braucht. Lass mich so individuell, persönlich erfahren, wie ich es auch fassen kann. Denn ich merke, in mir ist dürres Land. Du bist das Wasser des Lebens. Amen. Und ich lade uns alle ein, dass wir das Lied singen als Überleitung zum Abendmahl. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist eine Strophe und vor und nachher ein Einladungsrefrain. 062 im Weinroten Liederbuch, Strophe 3. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah, noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da. Noch wird Leben finden. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben, ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Wir haben gesungen, noch wird Rettung finden, wer ihm fest vertraut. Und bei der Feier des heiligen Abendmahls, das Jesus ja selber eingesetzt hat, dürfen wir auch ihm, dem Auferstandenen, der jetzt unsichtbar mitten unter uns gegenwärtig ist, in besonderer Weise begegnen, damit unsere Herzen erfüllt werden mit neuer Hoffnung, Trost und Kraft und Freude über Gottes unverdientes Erbarmen. In diesem Sinne hören wir nun die Einsetzungsworte, wie Jesus sie zu seinen Jüngern gesprochen hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm der Herr auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Vor dir, unserem himmlischen Vater, stehen wir in großer Dankbarkeit für das Leiden und Sterben deines lieben Sohnes und für seinen Sieg über alles Böse, Zerstörerische. Und wir wollen in der Stille vor dir das sagen, was uns in dieser Hinsicht bewusst ist, im eigenen Leben. Weil du, Jesus, genau für diese unsere Triggerpunkte gestorben bist und um uns tiefer und tiefer mit Gott, unserem himmllischen Vater, zu verbinden und mehr als alles andere und stärker bitten wir dich, sende uns den Heiligen Geist, segne uns die Gemeinschaft im Heiligen Mahl, stärke unser Vertrauen zu dir und die Bereitschaft, auf dich zu hören. Lass uns erfahren, wie dadurch unser Leben erfüllt wird, mit tiefer Freude und Zuversicht. Amen. So kommt nun, es ist alles vorbereitet, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist, wohl dem, der sich auf ihn verlässt. Sünd der Welt, erbarm dich unser, Christe, du Lamm Gottes.
deinen Frieden.
Zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Nimm und trink das wahre Blut unseres Heilandes, Jesus Christus, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Nimm und trink das wahre Blut Jesu Christi, unseres Heilandes, das er vergossen hat für dich zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn, durch mich. Geht hin im Frieden dieses unseres Herrn. Amen. Nimm und trink das Blut Christi, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Sein Blut für dich vergossen. Das wahre Blut unseres Heilandes, Jesus Christus. Er hat es für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Nimm und trink das wahre Blut Jesu Christi, unseres Heilandes, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, wer sich zu mir hält, wird nicht in der Finsternis sein. Er wird das Licht des Lebens haben. Geht hin im Frieden dieses Herrn. Das wahre Blut Jesu Christi, unseres Heilandes, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Das wahre Blut Jesu Christi, das er für dich vergossen hat. Nimm und trink das wahre Blut Jesu Christi. Er hat es für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich, sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung. Nimm und trink das wahre Blut Jesu Christi, das er für dich vergossen hat, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christus für dich. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, also mit mir verbunden bleibt, und ich mit ihm, der bringt gute Früchte in seinem Leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Geht hin, Frieden dieses Herrn. Amen.
Ist die Leib für dich gewesen?
Nimm und iss, das ist der wahre Leib unseres Herrn Jesus Christus, für dich gegeben. Nimm und iss, Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen, zur Vergebung und zur Stärkung für den Weg des Glaubens. Christi Blut für dich vergossen, zur Stärkung deines Glaubens. Geht hin im Frieden unseres Herrn. Amen. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluja. Und seine Güte währet ewiglich, Halleluja. Bevor wir miteinander beten, eine Einladung, nämlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr, dem Volkstrauertag, hier in unserer Kirche mit anschließendem Gang zum Mahnmal am Friedhof. Lasst uns beten. Ich möchte noch vor dem Gebet sagen, dass wir das Vaterunser singen aus dem Weinrudenliederbuch 035, und wir machen es so, dass wir immer zwei Liedstrophen zusammennehmen, dann sind es praktisch zweimal drei Strophen. Herr unser Gott, wir danken dir für unsere Kirche. Danke für die Hoffnung und die Freude, die ausstrahlt von dir und deiner befreienden Botschaft. Inmitten einer Welt voller Rätsel, unbeantworteter Fragen und oft auch, meistens auch Hoffnungslosigkeiten. Danke für den Halt und den Trost, den viele Menschen hier finden, wenn sie diese Botschaft hören und erleben, dass du da bist, wo Menschen dich aufrichtig suchen. Lass es noch viel mehr sein, die wirklich Kontakt zu dir suchen. Deine Freundschaft, deine Treue ist ein Riesengeschenk in allen Lebenslagen, in Höhen und Tiefen. Du wartest auf unsere Antwort, immer wieder. Welche Antwort wir geben jeden Tag, hilf jedem von uns, mutig zu antworten, mit Glauben, mit Vertrauen auf dich, egal was andere sagen oder denken. Sei du für uns Quelle der Freude und Kraft. Schenke uns bitte die Motivation und Kraft zu vergeben, wie du uns vergibst. Und jetzt bringen wir doch nochmal dir in der Stille, was uns persönlich am Herzen liegt. Danke, Herr, dass du aufrichtige Gebete so erhörst, wie es für uns am besten ist. Und nun singen wir betend das Lied "Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst". Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe
immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Deinem Gehen des Zweifels und der Anfechtung fort, mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Bevor wir am Schluss noch ein Orgelstück hören, vor dem Segen noch zwei Dinge. Einmal, ich empfehle ganz herzlich die zu dem Wort am Kanzelaufgang passenden Worte in Kernheft zu lesen, darüber nachzudenken. Und das Zweite, gestern wurde beim Umzug gesagt, dass ich noch ein Jahr hier bin. Das ist jetzt meine letzte Kerm. Aber ich habe gleich gesagt, die ganz nah waren, die haben das sofort gehört, ich bin noch ein Jahr gerne für Sie und Sie alle da. Und meine Leidenschaft ist nach wie vor, Brücken zu bauen zu Jesus Christus, von dem wir heute gehört haben. Und meine Leidenschaft ist zweitens, allen denen, die dafür offen sind, den Weg mit Jesus Christus zu gehen, sie zu unterstützen, zu fördern, zu stärken, so wie ich mich auch immer wieder stärken darf in dieser Beziehung. Es segne und behüte uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr Stier wird uns noch ein Orgelstück spielen.